Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sprechen ja gern von dem Wunder der Weihnacht und von dem Wunder der Heiligen Nacht. Aber wenn wir es recht überlegen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann ist doch Weihnachten schon das Ergebnis dessen, was heute sozusagen ins Werk gesetzt wird. Das eigentliche Wunder geschieht doch eigentlich heute. Und dann weiterhin in der Verborgenheit des Schoßes der Mutter Gottes. Dieses Wunder, das in der Verborgenheit sich vollzieht, das wird in der heiligen Nacht nur ansichtig, in der Geburt dessen, was sich 9 Monate lang vorher sozusagen entwickelt hat. Und da ist es eben auch wichtig, dass man sich die Voraussetzungen einmal klar macht für Weihnachten und für die heilige Nacht. Es gibt ja nicht wenige Christen, die meinen, Weihnachten, das sei das höchste Fest der Kirche. Das stimmt ja so gar nicht. Es ist eben Ostern, der Sieg des auferstandenen Herrn über den Tod. Aber, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der heutige Festtag, der Festtag der Verkündigung des Herrn, steht in seiner Bedeutung Weihnachten mit Sicherheit in nichts nach. Wir können uns das gar nicht deutlich genug klar machen, weil wir eigentlich über das so gerne hinweggehen, was in der Intimität, möchte ich geradezu sagen, ich habe es vorher Verborgenheit genannt, geschieht. Aber das Große, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das geschieht in der Verborgenheit. Das gilt sogar in einem gewissen Sinn auch für die heilige Nacht selbst, in der Verborgenheit, außerhalb von Bethlehem, nicht im Rampenlicht, sondern zwischen Ochs und Esel in einem Viehunterstand sozusagen auf dem Feld. Das Eigentliche, das, was wesentlich, was konstitutiv ist für das Christentum, geschieht im Verborgenen und nicht in der Öffentlichkeit. Und selbst für das Kreuz Christi können Sie das noch einmal in einem gewissen Sinne so sehen, wenn Sie sagen, der Herr stirbt außerhalb der Stadt, er stirbt im Unreinen, auf der Schädelstätte. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wir heute feiern, nämlich die Herabkunft der zweiten der drei göttlichen Personen, die Herabkunft des Wortes, des ewigen Wortes Gottes in den Schoß der Mutter Gottes, ist das einschneidendste Ereignis der Welt- und Menschheitsgeschichte überhaupt. Denn was bedeutet denn das anderes, als dass eben Gott Mensch wird? Und was heißt das? Gott beginnt Mensch zu werden im Schoß der Mutter Gottes, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das bedeutet, dass das ewige Wort Gottes selbst, dass Gott der Ungeschaffene, sich im Schoß der Mutter Gottes bekleidet mit dem Geschaffenen, mit der wahren menschlichen Natur, dass der Ewige sich bekleidet mit dem Vergänglichen, mit dem Sterblichen. Der Unsterbliche begleitet sich im Schoß der Mutter Gottes mit der Sterblichkeit. Und diesen sterblichen Leib wird er dann auch zur Opfergabe darbringen als reine heilige und makellose Opfergabe zur Sühne für die Sünden der Welt. Insofern haben wir auch wieder die Nähe zu dem Karfreitag, den wir ja gerade erst mal vor 10 Tagen gehalten haben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie können auch sagen, heute wird ein Samenkorn, das Samenkorn des ewigen Wortes Gottes, in den Acker der Schöpfung gesteckt. Und das wird sich dann entfalten. Unaufhörlich. Heute wird ein Beginn und ein Anfang gesetzt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dessen Entfaltung noch nicht vollendet ist, sondern erst vollendet wird und vollendet ist in der Vergöttlichung dessen Natur Gott in Jesus Christus heute aus dem Schoß der Mutter Gottes anzunehmen beginnt. Es stimmt nicht so ein bisschen bedrückend, muss ich Ihnen ehrlich sagen, wenn ich mir einerseits bewusst mache, was ich Ihnen gerade gesagt habe und auch noch weiterhin sagen werde, und welche Notiz eigentlich von den Katholiken im Großen und Ganzen davon genommen wird. Das sind wir schon traurig. Ne? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da ist doch urgewaltig, was da heute passiert. Da kann man doch nicht mehr zur Tagesordnung übergehen. Da kann man nur noch den lieben Gott auf den Knien preisen über so ein Wunder, wie wir es da heute erleben und womit wir es heute zu tun haben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das alles hat aber auch seine Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung, dass sich so etwas ereignen kann, ist die in der Begrüßung des Engels zum Ausdruck kommt. Wie bezeichnet er denn die Mutter Gottes? Wie redet er sie denn dann? Er sagt nicht Jungfrau von Nazareth, er sagt nicht Maria oder Miriam, von mir aus auch. Er sagt auch nicht Immaculata, ist sie ja, sondern er sagt, sei gegrüßt, du Begnadete. Sie ist die schlechthin Begnadete, restlos Begnadete, wo es sozusagen nichts anderes mehr gibt und für nichts anderes mehr Platz ist, weil alles gefüllt ist, allein von der Gnade Gottes. Sie ist die neue Eva. Und das hängt natürlich schon zusammen mit ihrer unbefleckten Empfängnis. Sie kann nicht unbefleckt empfangen sein, ohne die schlechthin Begnadete zu sein von Gott. Die Anrede, du Begnadete, schließt bereits ihre Unbeflecktheit, ihre unbefleckte Empfängnis unbedingt mit ein. Und so sagt ihr nun auch der Engel, was sein Anliegen ist, was der Grund seines Kommens ist. Der ist ja nicht gekommen, so mal auf den Besuch, mal sagen, ach, ich habe gedacht, ich komme gerade mal vorbei, ich wollte mal gerade gucken, wie es dir geht. Ne? So wie man heute so mal bei den Leuten vorbeikommt. Sondern er hat einen einzigartigen Auftrag, der unwiederholbar ist. Dass sie nämlich die Mutter Gottes werden soll. Dass das der Plan Gottes ist, dass sein ewiges Wort aus ihr die wahre menschliche Natur annimmt. Ja, diese wahre menschliche Natur unauflöslich, untrennbar mit seiner ewigen, wahren, göttlichen Natur vereinigt, sodass er wirklich die göttliche Person mit zwei Naturen ist. Die zweite göttliche Person mit der wahren göttlichen Person, Natur und der wahren menschlichen Natur untrennbar geeint in seiner göttlichen Person. Und das nimmt heute diese Einigung von wahre menschliche Natur mit der wahren göttlichen Natur im Schoß der Mutter Gottes ihren Anfang und entwickelt sich dann während der Schwangerschaft, bis dieses Kind dann eben gebärfähig ist. Und sie wird es dann gebären in der Heiligen Nacht. Aber die Heilige Nacht, die kommt, ist nicht einfach da. Das Kind kommt nicht einfach so vom Himmel in die Krippe hineingefallen, sondern, ich sage noch einmal, das hat seine ganz wichtigen Voraussetzungen und dazu gehört eben auch das Ja-Wort der Jungfrau von Nazareth. Der Engel kommt, um von ihr, nachdem er ihr den Plan Gottes eröffnet hat, ihr Ja zu erbitten. Der liebe Gott hat das mit dir vor, das ist sein Plan. Einverstanden, ja oder nein? Ja, ich weiß ja nicht, wie das gehen soll. Da ich keinen Mann erkenne, mach dir keine Sorgen. Es geht nur um dein Ja. Wie das geht und wie das der liebe Gott bewerkstelligt, braucht dich überhaupt nicht zu interessieren. Das macht der Heilige Geist, der weiß das alles schon und da brauchst du dir keine Kopfweh und keine Gedanken drum zu machen. Das ist alles unnötig. Ja oder nein? Ich bin die Magd des Herrn und mir geschehe, wie du es gesagt hast. Das ist der Punkt. Und dieses Ja der Mutter Gottes, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist nicht nur ein Ja zur Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, sondern das ist das Ja zu Gott und zu seinem Willen schlechthin. Sie unterstellt sich mit diesem ausdrücklichen Ja ganz ausdrücklich dem Willen Gottes, egal wie er an sie herantritt, noch in Zukunft. Und sie unterwirft sich diesem Willen Gottes. Und das ist eben auch das Beispielhafte für uns, liebe Brüder und Schwestern. Ich meine, denn die Mutter Gottes repräsentiert ja uns. Sie repräsentiert ja die Menschheit, deren Glieder wir ja auch sind. Wir auch gehören ja auch zur Menschheit. Sie ist ja diejenige, die damit auch zur Erlösung ihr Ja gibt. Und die Nutznießer der Erlösung sind ja auch wir. Die Mutter Gottes sagt Ja. Der heilige Bernhard von Clairvaux, ein ausgesprochen tiefer Mutter Gottes Verehrer, hebt so ein wenig die Spannung heraus in einer Predigt zwischen in diesem Gegenüber von Engel Gabriel und der Jungfrau von Nazareth, so eine Spannung, die darin besteht, was passiert jetzt, was wird sie tun? Das Ja ist sozusagen der seidene Faden, an dem für die Menschheit, für die Schöpfung, nämlich für ihre Erlösung, alles hängt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie ist das? Hat die Mutter Gottes die Freiheit, Nein zu sagen? Hat die Mutter Gottes die Freiheit, Nein zu sagen? Grundsätzlich sage ich einmal, ja, denn sie ist als die Begnadete auch die ganz Freie. Sie ist frei, Ja zu sagen, wie sie es dann getan hat, aber auch abzulehnen. Grundsätzlich sage ich, tatsächlich kann natürlich nur ein Ja erfolgen. Warum? Warum? Weil sie Gott liebt mit der Liebe, mit der Gott sie schon immer geliebt hat. Das neue Gebot heißt, wie ich euch geliebt habe, sagt der Herr, ja, auch nach der Fußwaschung, Gründonnerstag, so sollt auch ihr einander lieben. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Abschiedsreden, ja, im Johannesevangelium. Und mit dieser Liebe, mit der wir Gott untereinander lieben sollen, hat sie Gott immer schon geliebt als die Begnadete, als die Immaculata, als die ohne den Makel der Erbsünde empfangene, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Kann man einen Menschen, kann man einer Person, die man vollkommen liebt, einen Wunsch abschlagen? Das geht nicht. Das geht nicht. Sehen Sie, das löst auch nach meiner Überzeugung jedenfalls diese Spannung. Ja, hat die Mutter Gottes denn doch unter einem Zwang geantwortet? War da irgendwo die göttliche Allmacht mit im Spiel? Nein! Die göttliche Allmacht bleibt ausgeschlossen, sonst hätte Gott sie nicht durch den Engel fragen lassen, bist du bereit? Gott hat uns allen die Freiheit geschenkt und er respektiert unsere freie Entscheidung und zwingt uns nicht seinen Willen auf. Gott ist kein Willkürgott, der dann sagt, und willst du nicht mein Bruder sein, dann sollst du mal was erleben. Aber sie ist die vollkommen Liebende. Und der vollkommen Liebende erfüllt auf vollkommene Weise den Willen des Geliebten. Die Liebe, mit der die Mutter Gottes Gott immer schon geliebt hat, als die Immaculata. Sie macht es unmöglich. Gott, ich sage mal, beinahe traurig zu machen oder seinen Willen zurückzuweisen, sondern ihn anzunehmen. Selbstverständlich, da kann keinen Augenblick Zweifel sein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und dieses Jawort, das ist der Punkt, in dem der Heilige Geist, wie ich gerade sagte, dieses ewige Wort Gottes wie ein Samenkorn in den Schoß der Mutter Gottes senkt. Und da beginnt schon sofort das Sühne-Leben, die Sühne-Existenz des Herrn in diesem dunklen Schoß. Schon die Sühne für alle Augensünden in der Dunkelheit. Das Licht verbirgt sich im dunklen, finsteren Schoß seiner Mutter. Und nun beginnt die Menschwerdung. Jetzt beginnt das Leibwerden des Wortes, des ewigen Wortes Gottes. Und zwar nicht nur des natürlichen Leibes, sondern auch zugleich der Beginn seines eucharistischen Leibes und seines mystischen Leibes der Kirche. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, inwiefern das? Zunächst einmal ist natürlich der natürliche Leib, der gebildet wird aus dem Schoß der Mutter Gottes. Das heißt im Klartext, sein Fleisch, mit dem er sich verbindet mit seiner wahren göttlichen Natur, in seiner wahren göttlichen Person, ist wessen Fleisch? Ihrs. Ihrs. Ungeheuerlich, wenn man sich das bewusst macht. Sein Fleisch ist ihr Fleisch, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Es ist kein anderer daran beteiligt. Gott hat kein Fleisch. Und der Josef hat mit der Empfängnis und der Menschwerdung Jesu Christi, so sehr er darin eingebunden ist, nichts zu tun. Und auch ein Dritter nicht. Und dieser Leib wird dann Opfergabe, reine, heilige, der reine, heilige, makellose Opfergabe zur Sünde der Welt und uns zugleich auch gegeben zur Speise. Und wer ist der Bildner dann des eucharistischen Leibes? Es ist derselbe wie der Bildner des natürlichen Leibes, der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Wie ist denn das in der heiligen Wandlung bei der wenn Brot und Wein gewandelt werden? Da wird vom Priester der Heilige Geist, der Leibbildner Christi, sage ich jetzt einfach mal, auf die Gaben Brot und Wein herabgerufen. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab, damit sie uns werden, Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Es ist derselbe Heilige Geist, der das ewige Wort in den Schoß der Jungfrau trägt und dort die Vereinigung beider Naturen bewerkstelligt. Und dann die dritte Leibwerdung Christi, was uns eigentlich am allerwenigsten bewusst ist den Leuten, das ist nämlich die Kirche, der mystische Leib, die Einheit und Vereinigung der Leiber der Gläubigen zu seinem mystischen Leib der Kirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Und wann? An Pfingsten? Schauen Sie einmal, welch da ein inniger Zusammenhang besteht zwischen dem heutigen Tag der Verkündigung des Herrn und Pfingsten. Wir feiern es ja jetzt in 6 Wochen. Tja, der große, bedeutende Papst Leo der erste, Leo der Große auch, hat diesen Beinamen, der Große, der 440 gestorben ist, der hat in einer Weihnachtspredigt gesagt, heute ist der Geburtstag der Kirche, der Heilige Nacht. Denn heute wird das Haupt geboren, aber nicht ohne den Leib. Zu dem Haupt gehört auch der Leib. Heute ist auch zugleich, wenn auch noch in verborgener Weise, könnte man beinahe sagen, der Geburtstag der Kirche. Leo der Große. Sehr, sehr nachdenkenswert. Und was bewirkt der Heilige Geist noch in dieser Einigung von Materie, könnte man sagen, oder von Geschöpflichkeit, die er annimmt, die Christus annimmt, und seiner göttlichen Natur? Die Vergöttlichung. So wird dann seine wahre menschliche Natur durchdrungen von seiner göttlichen im Schoß der Mutter Gottes. So wird das Brot und der Wein gewandelt, durchdrungen von ihm. Es ist dann natürlich insofern auch sein Leib, als es jetzt nicht mehr nur der Leib der Mutter Gottes ist, das Fleisch der Mutter Gottes, sondern es ist ja auch die wahre Gottheit, die wir dann gereicht bekommen in der Eucharistie. Eucharistie ist Jesus Christus anwesend und präsent mit als wahrer Gott, wahrer Mensch auch, mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele. Durch den Heiligen Geist. Und wer eint wiederum die Menschen, die dadurch Tempel des Heiligen Geistes werden in ihrer Einheit der einen Kirche Jesu Christi? Der Heilige Geist. Und die Eucharistie baut diesen mystischen Leib immer mehr auf und nährt ihn. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist das nicht ein Wunder? Da ist doch Weihnachten, die Geburt, eigentlich nur so ein Faktor sozusagen. Was könnte man sagen, ein Perlchen am Rosenkranz. Wissen Sie, ich würde mir ja wünschen, wenn Sie das so ein bisschen spüren würden. Mich fasziniert das wahnsinnig. Das ist großartig, so etwas. Das ist wunderbar. Preise den Herrn und seinen Heiligen Geist. Das ist katholischer Glaube, liebe Brüder und Schwestern. Oh, wenn doch die Leute wüssten, wie wunderbar es ist, katholisch zu sein und katholisch zu glauben. Wir sind nicht irgend so was, eine Religion unter, was weiß ich, wie vielen, sondern wir sind die. Und das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Das hat nichts mit Stolz zu tun. Das hat nichts mit Verachtung anderer zu tun. Sondern hat schlicht nur zu tun mit der Wahrheit. Und zu dieser Wahrheit gehört dann auch noch abschließend: Die Mutter Gottes ist also nicht einfach nur, wofür sie ja sogar in marianischen Kreisen in der katholischen Kirche gehalten wird, habe ich leider schon gehört, so wie halt Gegenstand der Verehrung oder so irgendwas. Halt sozusagen ein bisschen schmückendes Beiwerk in der Kirche, aber im Grunde genommen mehr oder weniger doch entbehrlich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Mutter Gottes ist konstitutiv für die katholische Kirche. Die katholische Kirche ist undenkbar ohne ihren konstitutiven, bleibenden Beitrag. Die Mutter Gottes ist auch nicht so etwas, sozusagen, die hat das ja gemacht und sie hat da eine Bedeutung von vor 2000 Jahren, jetzt hat sich das alles, hat sich da erledigt. Nein, das wird sich nie erledigen, weil sich Kirche nie erledigt. Die nicht möglich wäre ohne sie. Sein eucharistischer Leib und sein mystischer Leib, die Kirche, sind undenkbar ohne diesen natürlichen Leib des Herrn, den er aus ihr, der Mutter Gottes, angenommen hat und heute mit ihrem Ja-Wort anzunehmen beginnt. Halleluja! Preise den Herrn und seine Mutter. Amen.